Brandenburg, Österreich, die USA und so viele mehr. 2024 ist ein weltweites Superwahljahr. Egal, wo man hinschaut, die Stimmung scheint dabei gespalten wie nie. Einigkeit herrscht allein darüber, dass Migration eines der wichtigsten Themen ist. So war es auch bei der Nationalratswahl in Österreich am 29. September. Es ist also kein Zufall, dass sich das internationale Kunstfestival Steirischer Herbst, das in den Wochen vor und nach der Wahl in Graz stattgefunden hat, in diesem Jahr mit Heimat und Herkunft auseinandergesetzt hat. Und unter dem Motto Horror Patrie hinterfragte, wie wir mit angeblichen kulturellen Unterschieden, vermeintlichen Heimatschutzbewegungen und konstruierten nationalen Identitäten umgehen. 8 StipendiatInnen der Heinrich-Böll-Stiftung sind zum Eröffnungswochenende nach Graz gereist und haben die Interventionen, Performances und Konzerte auf sich wirken lassen. Ihre Eindrücke und persönlichen Erfahrungen mit dem Horror des Vaterlandes schildern sie in diesem Podcast. Mein Name ist Bettina Ritter und ich wünsche viel Freude mit dieser besonderen Folge von Böll-Fokus.
Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ich finde den Heimatbegriff total schwierig, weil also für meine Eltern ist ihre Heimat in Taiwan und meine Heimat ist vielleicht irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf, aber ich erlebe halt trotzdem in Deutschland oft, dass ich irgendwie nicht dazugehöre, weil die Leute erstens meinen Namen nicht aussprechen können und zum Beispiel heute, als da die Schulklasse war, kam sofort so Xing Shang Shong und also das fand ich auch krass, also machen so Kinder irgendwie oft in dem Alter und das finde ich sehr unangenehm. Oder wenn man dann mit älteren Herrschaften redet, dann wird man auch gefragt, wo man herkommt, wann geht man zurück und so weiter. Und das ist, glaube ich, schwierig für mich.
Ja, die ganze Konstruktion von Heimat ist für mich persönlich sehr Horror, weil ich bis zu meinem 25. Lebensjahr als staatenlos gelebt hatte und deshalb war das für mich nie selbstverständlich, dass ich in meiner Heimat sein darf, mit einem Pass mich bewegen darf und so weiter. Und deshalb, das ist der erste Gedanke mit Horror und Heimat.
Heimat, das kann ein wohliges Gefühl von Zugehörigkeit sein oder genau das Gegenteil. Die Heimat ist weich für die eigenen Kinder, aber kalt denen gegenüber, die nicht blutsverwandt sind, formuliert es Ekaterina Degott, die den von ihr geleiteten Steirischen Herbst in diesem Jahr ganz der Auseinandersetzung mit dem Horror Patriae, dem Horror des Vaterlandes, verschrieben hat.
Und viele Leute, also mit unserem Thema Horror Patriae habe ich viele Leute getroffen, die generell interessiert sie, aber verstehen nicht wirklich, warum eigentlich Horror Patriae, warum ist das Horror, warum ist das Terror? Und dann nach der dritten Frage sage ich, okay, sie sind wahrscheinlich geboren, wo sie leben. Und sie haben wahrscheinlich den Pass von demselben Land, wo sie leben. Und sie sind in dieser Situation, die für diese Leute nur ein Traum ist. Und diese Situation ist von uns als normal gesehen, obwohl in heutiger Gesellschaft ist eher eine Ausnahme. So soll sie sich sicher in seine Heimat zu fühlen. Das ist eigentlich nicht viele können das sich leisten.
Daria gehört zu denen, die nicht leben, wo sie geboren wurden. Die Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung stammt aus Russland, studiert jetzt in München.
Was für mich sehr interessant war, dieses Thema von, was es authentisch zu sein bedeutete und diese Zugehörigkeit und diese Gedanken, das auch mich persönlich irgendwie sehr trifft, dass es gibt Menschen, sie hat gesagt, die zum Beispiel ein anderes Land verlassen haben und jetzt in einem anderen Kontext leben und sie gehören eigentlich zu keinem Kontext jetzt. Also in ihrem Heimatland, sie sind nicht mehr heimisch, authentisch und hier sind sie auch nicht authentisch. Und es gibt so viele Menschen jetzt mit Mischidentifikationen, mit dieser Mischung von verschiedenen Staaten, von verschiedenen Städten, von verschiedenen Kulturen. Aber wir irgendwie ignorieren das jetzt.
Ja, ich glaube, meine Identität ist halt so komplex, dass man das halt einfach so als ich bin deutsch oder taiwanisch beschreiben könnte, sondern irgendwie was dazwischen.
Sagt Li Chao Liao, ebenfalls Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung.
Also glaube ich, für viele Menschen in der zweiten Generation eine komplexe Frage auch. Also ich spreche Deutsch am besten, aber ich spreche auch Chinesisch fließend, aber habe im Chinesischen einen deutschen Akzent. Das heißt, in Taiwan bin ich quasi kein Taiwaner, sondern Deutsch. Und in Deutschland bin ich nicht ganz deutsch, weil ich nicht blond bin oder schwarze Haare habe.
Diese Person mit dieser Migrationserfahrung versteht das natürlich von sich selbst, aber das habe ich das Gefühl auch selber als jemand, die migriert ist nach Deutschland. Das ist dieses Kontext, die muss immer wieder erklärt werden für Menschen, die diese Erfahrung nicht haben.
Ergänzt Sydney Ramirez, geboren in den USA, wohnhaft in Berlin. Auffällig fand die Böll-Stipendiatin, dass Ekaterina Degott in ihrer Eröffnungsrede das Wort Heimat vermieden hat.
Sie hat jetzt auch diesen Begriff gar nicht benutzt in der Rede, aber sie hat viel über nationale Identitäten gesprochen, auch sehr deutlich Kritik ausgeübt. Und ich fand es super schlüssig für mich, wie sie das mit der Natur verbunden hat.
So, dieser Konservatismus ist jetzt positiv gesehen wegen unserer Attitüde für den Klimawandel und die Natur. Weil in diesem Fall, natürlich haben wir alle verstanden, dass wir müssen schützen, wir müssen bewahren, was wir haben, wir müssen konservieren. Und diese Attitüde ist so auch in der Kultur gegangen. Nicht nur Naturschutz, sondern was entsteht im kulturellen Gebiet, würde ich als eine Art Heimatschutz beschreiben oder Identitätsschutz. Jetzt schützen alle die Identitäten. Auch in erster Linie nationale Identitäten sind auch nichts anderes als Konstruktionen und kollektive Träume. Manchmal sind diese Träume gut gegangen, manchmal schlechter. Diese Träume haben einigen Leuten geholfen, andere Leute haben sie rausgeschlossen, einige haben sie totgelassen.
Die Festivalleiterin und Chefkuratorin Ekaterina Degott skizziert in ihrer Eröffnungsrede die Gefahr, mächtige, aber konstruierte Termini wie Heimat und Nation als Teil einer natürlichen Ordnung darzustellen. Denn mit ihren klar definierten Ein-, aber eben auch Ausschlusskriterien ließen sich diese leicht politisch instrumentalisieren. Assistenzkurator Tobias Ihl.
Und davon profitieren ja immer auch rechte Bewegungen. Diese Verführung besteht ja darin, dass sie sehr, sehr einfache Antworten geben. Ja? Und indem man solche Begriffe eben historisch beleuchtet, in ihrer kulturellen Konstruiertheit, ist natürlich so, dass es eigentlich Ideologiekritik im hohen Maße ist. Ja? Und darum geht es uns eigentlich. Ja? Also wir sagen jetzt nicht, Heimat ist jetzt pfui oder so, oder irgendwie, das ist schlecht. Wir sagen, das ist konstruiert und schaut euch doch bitte mal an, was für Konstruktionsprozesse da vonstatten gegangen sind.
Mit der Konstruktion von Identität hat sich auch der französische Musiker und Komponist Augustin Mont befasst. Mit seiner Performance Out of Tune versucht er, Lieblingslieder von Diktatoren von ihrer politischen Vereinnahmung zu befreien, indem er sie auf der Bühne präsentiert, mit allen musikalischen und politischen Dissonanzen.
Die Idee ist, sie zu befreien von der politischen Vereinnahme. Es ist natürlich utopisch, aber irgendwie, das ist die Absicht dahinter.
An sich weiß ich nur von Hitler, dass er Wagner geliebt hat. Aber sonst bin ich ganz offen für das und nehme das gerne mit, was da so passiert. Weil an sich ist ja Musik nicht prinzipiell politisch konnotiert. Also das kann man ja manipulativ dann im Nachhinein betrachten.
Adolf Hitler liebte blutrote Rosen, Slobodan Milosevic Sinatras My Way, Kim Jong-un steht auf Modern Talking. Und Benjamin Netanyahu imitiert die israelische Sängerin Netta Barzilai. Abderrahman Al-Kalak fasst den Liederabend zusammen.
Es ist kurz nach 10, als der französische Komponist Augustin Mort die Grazer Orpheum-Bühne betritt und den Beginn seiner musikalischen Performance Out of Tune, Favorite Songs of Dictators and Political Leaders ankündigt. Auf der linken Seite der Bühne sitzt Conto Telemieri am Klavier. Rechts nimmt Tel van der Flöte am Schlagzeug Platz. In der Mitte steht Mort selbst vor einem Mikrofonständer. Der Zuschauerraum ist warm beleuchtet und mit weißen, runden Tischen bestückt, um die sich kleine Gruppen versammelt haben. Die Atmosphäre dieses Abends erinnert eher an ein intimes Kabarett als an ein politisches Konzert. Leicht unaufgeregt und doch liegt eine gewisse Spannung in der Luft. Moore begrüßt das Publikum auf eine fürs Theater fast nüchterne Weise. Er hebt einen runden Pappdeckel hoch und beginnt, die Liederliste zu verlesen, nämlich 16 Lieblingslieder der Diktatoren.
Here we go. Silvio Berlusconi. Gurbanguly Berdui Mohamedov, the former president of Turkmenistan. Roberto Duterte, the former president of the Philippines.
Die Liste ist lang und beklemmend. Von Adolf Hitler über Wladimir Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu bis zu Jörg Haider. Diktatoren und rechtsextreme politische Führer, deren musikalische Vorlieben nun im Mittelpunkt dieses Abends stehen. Die enge Verflechtung von Kunst und Macht wird eher auf einer Metaebene thematisiert und nicht so artikuliert, wie man beim Lesen des Titels der Vorstellung denken mag. Es geht nicht um das, was das Publikum erwartet. Keine schweren patriotischen Opernarien, kein Wagner. Stattdessen präsentiert Moore einfache, teils kitschige Lieblingslieder. Songs, die jeder normale Mensch hören könnte. Diktatoren lieben blutrote Rosen. Auch sie können ihre Düfte genießen. Und ja, selbst große Kriegsverbrecher fühlen sich berührt, wenn sie My Way hören, so als wäre es für sie geschrieben. In dem Moment, in dem ein Frank Sinatra-Klassiker von einem Diktator vereinnahmt wird, verleiht er diesem eine starke politische Dissonanz. Und nun, wie lässt sich Musik aus den Fängen ideologischer Instrumentalisierungen befreien? An einem Beispiel scheitert der Komponist, ein Lied von seinem Diktator zu befreien. Ein Beispiel, das er aufgreift, ist das Lieblingslied des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, der Chicken Dance. Der Sänger bleibt stumm, kein Wort wird gesungen. Stattdessen dröhnt ein Geräusch durch den Saal, das an Bombenangriffe erinnert. Es hallt über die blau beleuchtete Bühne und erstickt die vorher noch leichte Stimmung. Unweigerlich denkt man an das Schweigen, Verstimmung und Machtlosigkeit in Kriegszeiten. Man denkt an Gazastreifen.
Ich habe mich gefragt, warum? Also warum muss dieser Song anders sein als die anderen? Und ich bin zur Idee gekommen, dass, weil es zu aktuell ist und weil momentan den Druck auf die Kunst und Kunstszenen so heftig ist, darüber zu reden oder darüber nicht zu reden, dass es führt zu einer Art Wortlosigkeit. Und deswegen, es war auch eine Art Unmacht. Also es gibt eine Art Unmacht für Künstler, darüber zu reden.
Nach der Performance geben Abdelrahman Akalak und Sina Orozadeh ihre offenen Fragen weiter ans Publikum.
Na, es zeigt so wieder die Banalität, oder? Die Banalität des Bösen. Also, Brother Louis, ja. Lieblingslied von Kim Jong-un.
Und kann man eine Art von Befreiung erwarten, wenn diese Songs hier gesungen werden? Also, was macht es, wenn es auf einem Kunstfestival diese Songs gesungen wird?
Befreiung sehe ich jetzt nicht, aber es ist eine Form der Auseinandersetzung. Also ob es eine Befreiung ist, das, also, das ist wahrscheinlich zu viel Erwartung.
Und die letzte Frage, denken Sie, dass man in dieser Zeit Heimat wieder positiv besitzen kann?
Ich glaube, wenn es sozusagen ein Zusammenkommen ist, aber ein neutrales und eben nicht ausgrenzendes, sondern eröffnendes Moment halt schon.
Augustin Moore gelingt es mit seiner Performance, den Blick auf die banalen Momente des Bösen zu lenken. Deren Thematik lässt aber durchaus Raum für eine intensivere Auseinandersetzung, findet Sina Orozadeh.
Also ich würde persönlich sagen, ich bin ehrlich gesagt mit einer falschen Erwartung reingekommen. Also ich war von Lieblingssongs von Diktatoren erwartet, dass die Songs, die als Propaganda von diesem Diktatoren geschaffen waren, ich habe erwartet, dass er wird sich mit der Ästhetik von diesen Songs einfach beschäftigen und die Frage antworten, wie können wir diese Songs befreien, wenn wir den Kontext ändern. Und deswegen, es war ein bisschen für mich eine harmlose Approach. Aber ich konnte auch gleichzeitig verstehen, dass als ein Musiker, er wollte einfach diese Songs und diese Lieder verteidigen irgendwie. Die Botschaft für mich war, dass diese Songs selber sind ein bisschen unschuldig.
Einen ebenfalls musikalischen, aber ganz anders gearteten Ansatz für ihre Auseinandersetzung mit Heimat und Herkunft hat das transnationale Kollektiv La Fleur gewählt und sich mit einer Theaterform beschäftigt, die gleichzeitig als Inbegriff österreichischer Musikkultur geadelt, wie als seichter Kitsch belächelt wird, der Operette. Helena Nietzsche hat die Premiere von Phantom of the Operetta besucht.
Anhand der Biografie des berühmten Operettenkomponisten Emmerich Karl Mann untersucht das Kollektiv das Operettengenre aus postkolonialer Perspektive.
Le compositeur s'appelle Emmerich Karl Mann.
Der Komponist heißt Emmerich Karl Mann.
Lui, il est hongarien et aussi il est juif.
Er kommt aus Ungarn und er ist jüdisch.
Et c'est une hitmaschine.
Er ist eine Hitmaschine. Er war so erfolgreich, er konnte 700 bis 700 Mal in die gleiche Stadt ein Theater ausführen. You know, the Chadashustin. It was performed 30,000 times from the premiere until the Second World War. So I guess in that time everyone saw the Chadashustin.
Bezeichnend für Karl Manns Werke sind die Einflüsse diverser Musikstile. So mixt er unter anderem den amerikanischen Charleston mit dem ungarischen Csárdás. La Fleur schlägt in seiner Performance eine Brücke zu seinem eigenen musikalischen Schaffen.
Karl Mann, er liebt Stile zu mischen und sich zum Stilen zu nennen. Ja, und wir fühlen, dass es gibt eine Verbindung zu uns, weil wir auch mögen und lieben, Stile zu mixen.
So stellen sie Karl Mann auch als Wegbereiter der weiteren Entwicklung der Unterhaltungs- und Popmusik dar, die sich heute immer noch gerne verschiedenen musikalischen Einflüssen und Zitaten bedient. Die Mitglieder von La Fleur, die unter anderem von der Elfenbeinküste aus Spanien und Mexiko stammen, mixen Karl Manns klassische Operettenlieder mit afro-urbanen Beats und zeigen ihr tänzerisches Talent durch Darbietungen von Csárdás, Walzer, Charleston sowie modernen Moves, unter anderem aus dem Hip-Hop und dem Breakdance. Doch bei allem Feiern der Operettenkultur kritisieren sie auch Karl Mann teils für seinen unsensiblen Umgang mit dem kulturellen Erbe anderer Nationen sowie der Darstellung von nicht-weißen Personen und Frauen in seinen Werken. Hierbei stellt sich die Frage, ob Karl Manns Operetten wirklich so seicht sind, wie sie auf Anhieb erscheinen. Ist zum Beispiel der Zank in der Herzogin von Chicago, ob nun Csárdás oder Charleston der bessere Tanz ist, auf der Metaebene nicht vielleicht auch ein Kampf der Prinzipien? Aristokratie gegen Kapitalismus? Alteuropäisches gegen neuamerikanisches Weltbild?
Auch Emmerich Karl Manns Haltung zu seiner österreichisch-ungarischen und jüdischen Identität versucht die Performance zu ergründen. Ebenso seine Identifikation als österreichisch-ungarischer Nationalkomponist, bis er emigrieren musste, nachdem das NS-Regime in Österreich eingefallen ist. In seiner Heimat wurde der einst gefeierte Operettenstar danach verachtet. Karl Manns Biografie ein Beispiel, wie fanatischer Nationalismus Menschen ungewollt zu Heimatlosen machen kann.
Ich fand es auch spannend, wie Sie Karl Mann inszeniert haben als eine Person, die definitiv ein Heimatloser war, das aber auf jeden Fall nicht hätte sein sollen, denn eigentlich hat der Krieg und der übertriebene Nationalismus der Nazis ihn zu einem Heimatlosen gemacht. Und dabei war er doch davor so wahnsinnig erfolgreich und bedeutend für die Österreicher und die österreich-ungarische Nation. was eine Ironie in sich selbst ist, die Karl Mann dazu ausgefallen ist.
Und was für mich interessant ist, ist diese Mischung. Und ich denke, das war auch die Botschaft von dieser Stück, dass wir müssen eine Mischung finden. Und wir müssen eine Lösung finden, damit wir alle zusammenkommen können, damit wir alle Kunstformen zusammenbringen können und damit wir diese Monolog zu einem Dialog machen können.
Eine Sporthalle in einem Grazer Wohngebiet. Wo sonst Racket gespielt wird, hat Ari Benjamin Meyers 49 Betten in blaues Dämmerlicht gestellt. Daneben Nachttisch und Lampe, darin unter Bettdecke und Schlafmaske ein Teil des Publikums. In weißen Schlafanzügen gekleidete Kinder stellen sich neben die Betten. Mit sonorer Stimme beginnt ein älterer Herr, Geschichten zu erzählen.
Zwei Geschichten sind mir im Kopf geblieben über Kinderopfer, sowohl im präkolumbianischen Südamerika als auch in der griechischen Sage, in der Ilias,
sagt Böll-Stipendiat Johann Schmolke.
Und die Frage wurde in den Raum gestellt, was diese Kinder, bevor sie gestorben sind, gedacht oder geträumt haben mögen. Mhm. Und daraufhin haben dann diese 49 in weiß gekleideten Kinder angefangen, Kinderlieder zu singen.
Die Kinder singen den Erwachsenen beruhigende Lieder. Langsam erlöschen die Nachtlichter. Die Kinder, die guten Geister, verlassen den Saal. Der Albtraum erwacht. Ein Tänzer spukt durch die Reihen der nun nicht mehr ruhig Schlafenden, begleitet von einer Kamera, deren Nachtsichtaufnahmen den Horror überdimensional in den Raum projizieren.
Es gab eine Stelle, wo plötzlich der Kinderchor wieder erschienen ist, diesmal so als Gruppe. Und wir haben Bruder Jakob in diversesten Sprachen gesungen und es hat sich immer wieder erholt und es hat einfach nicht aufgehört.
Ja.
Und dann ging im Hintergrund ja diese laute elektronische Musik dann hoch. Das fand ich auch total einengend, auch so ein Selbstläufer, die hören nicht auf zu singen und es geht immer weiter und weiter.
Wir hatten ja auch einen Moment hier, wo es ganz doll gedröhnt hat aus den Bässen. Das hat mich total an eine Kriegssituation erinnert, zumal wir auch diese Feldbetten hier stehen haben. Ich hatte daran gedacht, dass die Kinder eben in den beiden Geschichten ja das Leben lassen müssen für das Vaterland sozusagen. Zumindest in der Ilias-Sage wird die Tochter von dem einen griechischen König geopfert, damit die Schiffe weitersegeln können in Richtung Troja. Und dass das ja sozusagen der Horror des Vaterlandes sein kann, wenn Kinder sterben müssen für die Idee des Vaterlandes.
Wir treffen uns am Eingang des Mausoleums von Kaiser Ferdinand II., um das Werk Resurrection der brasilianischen Künstlerin Clara Jani zu sehen. Und obwohl es ein schöner, warmer Tag ist und die Gespräche freundschaftlich verlaufen, ertönt eine Sirene, um das Publikum in den ersten Aufführungsraum zu führen. Pünktlich und nach der Ankündigung einer möglichen Katastrophe beginnen um 12 Uhr die Kirchenglocken zu läuten und im Inneren offenbart sich eine Landschaft aus riesigen Blumen aus Harz, Baumstämmen aus Polystyrol, einem geöffneten Reptilienkopf und realistischen Wolken, die den Himmel draus nachahmen. All dies wird vom Performen in minimalistischer Kleidung bewacht, die im Kontrast zu den prunkvollen Fresken und dem roten Marmor stehen. Das Publikum ist etwas schüchtern und zögert, ganz einzutreten, da es denkt, man müsse Abstand halten zwischen der Landschaft aus menschlichen und nichtmenschlichen Wesen. Nachdem die Türen geschlossen wurden, fordern uns die Verantwortlichen auf, uns um diese lebendigen Skulpturen herumzusetzen. Die Performer-Sänger führen uns in eine temporäre, klangliche Transformation, bei der ihre Stimmen von der Suche nach Harmonie zu einer Schaffung texturaler Naturklänge wechseln. Von der Simulation des Windes bis hin zu Katzenmiauen. Nachdem ein kollektiver Rhythmus gefunden wurde, beginnt sich der Ton des Chors zu verändern und macht einem wunderschönen Rhythmus Platz. Stille und das erste Manifest der Performance wird hörbar.
It was a world divided into pieces. Ready to circulate. Ready to accumulate.
Dann beginnt die Prozession zum Stadtpark Graz. Die Performer greifen nach ihren wertvollen Gegenständen und heben sie empor, um den Weg aus dem Mausoleum freizugeben. Sobald sich alle draußen auf der Treppe befinden, beginnt der zweite Chor.
This car is off track, meet the fans, and meet the mouse, and mouse meets feet. Meet me the river, dreamers meet the clouds.
In dieser rituellen Wiederholung läuft das Publikum entweder neben oder hinter dem Performer, mit dem Programm in der Hand, auf dem die Lieder stehen. Anfangs scheint es, als ob die Trennung zwischen Performer und Publikum weiterhin besteht. Doch während die Worte zurückkehren und man das Lied allmählich lernt, erscheinen einige schüchterne Stimmen, die sich ebenfalls leise dem Gesang der Prozession anschließen. Die Gegenstände heben ihre Stimme. Es entsteht eine Vermenschlichung und das Streben nach Präsenz. Können wir eine neue Gegenwart schaffen, in der wir diesen nichtmenschlichen Wesen denselben Wert beimessen? Denn wie der Liedtext klugerweise sagt, gibt es keinen Unterschied zwischen weggeworfenen Objekten und Blättern und Flüssen, die Wolken finden. Wenn wir kein Bewusstsein für die Pflege unserer Umgebung und künstlerischen Schöpfungen haben, auch nicht für die Requisiten, die am Ende der Bühne stehen, wie können wir dann eine neue, nachhaltigere Realität schaffen? Vielleicht können wir durch die Reflexion und Sichtbarmachung dieser Situation, die die Formen der Theaterproduktion in Frage stellt, lernen und das bereits vorhandene zu respektieren und zu schätzen und ihm eine neue Bedeutung zu geben. Clara Jani schlägt eine neue Art des Wiederauflebens nach der Schöpfung vor, nach dem aktuellen politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Zusammenbruch, nach dem Ende. Könnte dies auf das Konzept von Heimat angewendet werden, um ihnen in Zeiten der Katastrophe eine neue Bedeutung zu verleihen? Im Stadtpark Graz angekommen, versammeln uns die Performer vor einer Skulptur mit weiteren Theaterproduktionsgegenständen. Während sie ihre Requisiten auf den Boden legen und sie im selben Raum vereinen. Es ertönt der letzte Gesang, der vorschlägt, das Existenzrecht dieser Wesen mit noch mehr Nachdruck zu bekräftigen und zurückzufordern.
Once upon a time it was the past. Once upon a time it was the present.
Horror Patrie. Nach zwei Tagen auf dem Kunstfestival Steirischer Herbst haben sich einige Perspektiven verschoben. Auch bei den Stipendiatinnen der Heinrich-Böll-Stiftung. Carolina de Vega.
Für mich am Anfang, als wir uns hier getroffen haben, ich habe am Anfang gesagt, nein, also Heimat, das ist eigentlich nur ein Konzept, also es bedeutet eigentlich nichts. Also es ist nicht gut oder nicht böse von an sich. Aber eigentlich nach heute, also ich habe eigentlich gemerkt, dass vielleicht es gibt auch ein Problem schon mit diesem Konzept.
Also ich habe mich in diesen zwei Tagen gefragt, was ist die Frage von diesem Festival? Also was ist die Botschaft? Also worauf wollen Sie antworten? Wir haben mit dem Wort Heimat angefangen, aber ich denke, was dieses Festival sich damit beschäftigt, ist eher die Frage von Nation. Also was ist Nation? Was macht eine Nation? Welche Bedeutung bringt mit sich dieser Begriff von Nation? Dadurch muss man auch über Heimat reden. Natürlich bringt das auch mit sich. Aber ich denke, was das Festival machen will dieses Jahr, sie wollen einfach die Fragen antworten, wie ist die Nation geschaffen, besonders in den letzten 200 Jahren, und was sind die Konsequenzen und warum brauchten wir Nationen zu haben, ob man es auch positiv besitzen kann oder nicht, ja, und wie man durch Kunst sich damit auseinandersetzen kann. Also für mich, das war die Haupt- und Kernfrage von dem Festival.
Und was auch in der Ausstellung für mich heute nochmal gut rausgekommen ist, ist eben dieser tragische Punkt, dass sozusagen Nation etwas total Heimatgebendes sein kann, weil es Zugehörigkeit stiftet unter Menschen, aber dass diese Art von Zugehörigkeit immer auf Kosten von Ausschluss von anderen Menschen passiert. Also du kannst keine Nation als Gruppe bilden, ohne dich abzugrenzen und zu sagen, wir sind so und so und es gibt Leute, die gehören nicht dazu. Und das ist ja das, was eben auch immer wieder zu Konflikten und zu Kriegen führt, weil Leute sagen, wir sind einfach anders als ihr, und dann wird noch eine Wertung dazu gepackt und dann steht man auf dem Schlachtfeld.
Ja, für mich ist also Horror des Vaterlandes vielleicht auch die Vorstellung, vielleicht nächstes Jahr bei der Bundestagswahl, dass dann Menschen an die Macht kommen, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann, die Sachen sagen, die mich zum Beispiel ausschließen oder andere Menschen. Also es gibt ja genug Parteien, die gegen queere Menschen reden, gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen Geflüchtete. Und wenn die Menschen an der Macht sind und das dann auch noch exzessiv in politische Aktivitäten ausüben, dass ich mich dann in Deutschland gar nicht mehr wohlfühlen möchte oder kann, genau, das wäre eine Horrorvorstellung, ja.
Ehrlich gesagt, es ist für mich immer noch sehr schwierig, Heimat zu definieren. Aber ich denke, im Laufe dieser Jahre, die ich in Deutschland war, habe ich eine persönliche Definition für mich selbst gefunden, die es nachvollziehen kann. Und zwar, als ich also mein Heimatland Iran verlassen habe, hatte ich den Wunsch, einen neuen Heimat zu finden. Aber nach einem Jahr begann alle diese Protestwelle im Iran, also diese Xinjiang-Azadi-Welle nach dem Mord von Jina Mahsa Amini. Und auf einmal habe ich bemerkt, dass alles, das um mir herum ist, alles, was ich in meiner Stadt, also Berlin, betrachte, alles für mich fremd ist, alles für mich absurd ist und nichts davon zu mir gehört. Und ich bin zu der Idee gekommen, dass Heimat ist für mich die kollektive Traurigkeit, die ich verstehen kann, die kollektive Sehnsüchte, die kollektive Träume, die kollektive glückliche Momente, die kollektive Witze und die kollektive Weinen und Traurigkeiten, die für mich nachvollziehbar ist. Und das beschränkt sich nicht auf ein Land, sondern auf die Menschen, die es erlebt haben. Iran bleibt für mich die Heimat, aber Berlin hat mir auch die Möglichkeit gegeben zu erleben, dass die Menschen, die aus Syrien kommen, die Menschen, die aus Palästina kommen, die Menschen, die gleichen Sachen wie ich erlebt haben, sie sind auch für mich die Heimat. Und ich kann die verstehen, ich kann mit denen träumen, ich kann mit denen traurig sein und ich kann auch mit denen lachen. Und das war für mich der Moment, den ich irgendwie auch Heimat definieren konnte, obwohl es vielleicht auch ein bisschen absurd ist, vielleicht es macht keinen Sinn, aber das ist, was ich mindestens als Heimat verstanden habe.
Das war der Böll-Fokus Horror Patrie vom Kunstfestival Steirischer Herbst 2024. Entstanden in einem Podcast-Workshop mit StipendiatInnen der Heinrich-Böll-Stiftung. Wer jetzt mehr wissen will zur künstlerischen Auseinandersetzung mit Herkunft, Heimat und Nation, auf dem Webportal des Festivals lassen sich viele Artist-Talks nachhören. Wir haben es in unseren Shownotes verlinkt. An diesem Podcast haben mitgewirkt Li Chiao Liao, Helena Nietzsche, Johann Schmolke, Sidney Ramirez, Sina Orozode, Abdal Rahman Al-Kalak, Carolina de Vega und Daria. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Autorin der Folge war Julia Eickmann. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehle ich gerne auch die Besuche der Böll-StipendiatInnen beim Steirischen Herbst in den vergangenen Jahren. Die findet ihr, wie auch alle anderen Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung, in der Podcast-App eurer Wahl oder auf unserer Webseite auf böll.de. Mein Name ist Bettina Ritter. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.